Und es gibt eine Geschichte der Kleidung und es gibt eine Geschichte der Hygiene und eine Geschichte der Arbeit. Es gibt ganz viele Geschichten, wo Körperlichkeit oder Umgang mit Körper eine Rolle spielt. Aber es gibt keine Geschichte des Schlafens. Und wir schlafen ein Drittel unseres Lebens. Und damit fehlt uns eigentlich ein Drittel der Geschichte.
Ruheding Schlaf, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Ruheding Schlaf. Heute beschäftigen wir uns mit dem Überthema Schlafoptimierung und wir befinden uns in der Stadt Mülheim an der Ruhr. Hallo Sarah.
Hallo Anja.
Da habe ich direkt mal eine Frage an dich.
Ja.
Bei der letzten Folge hast du am Schluss gesagt, dass du dich sehr gut in Mülheim an der Ruhr auskennst.
Vielleicht ruhe ich da so ein bisschen zurück. Also ich bin da gerne, ja.
Was sind deine drei Lieblingsorte in Mülheim an der Ruhr?
Ah, okay. Ich mag ganz gerne die Ruhrpromenade, direkt quasi in der Innenstadt mit den ganz kleinen Cafés. Und ja, ich muss auch sagen, ich war immer da, wenn das Wetter gut ist. Dementsprechend war es immer eine schöne Zeit. Dann mag ich ganz gerne das Makroskop. Das ist ja quasi so soziokulturelles Zentrum und manchmal Café. Und dann mag ich ganz gerne, ja, so einen grünen Ort in Mülheim an der Ruhr. Also man läuft da über die Brücke, dann Richtung Süden. Und da ist ein Park. Ich weiß nur leider gerade nicht, wie der heißt.
Vielleicht können wir das später nochmal googeln. Oder wir werden es nie erfahren.
Ja.
Oder ihr findet es selbst heraus, wenn ihr Mülheim an der Ruhr besucht.
Ja, ich finde es einfach sehr entspannt dort. Also deswegen, so im Vergleich zu anderen Städten, wenn man da hinfährt, das ist für mich zumindest immer eine ruhige und entspannte Stadt.
Vielleicht auch einfach, weil die Ruhr mitten in der Stadt ist und nicht irgendwie außerhalb.
Das stimmt.
In Bochum müsste man ja zum Beispiel nach Dahlhausen, um an die Ruhr zu kommen, oder nach Stiepel.
Ja, das kann sein, ja.
Das Einzige, was ich von Mülheim an der Ruhr weiß, ist, dass Helge Schneider da wohnt.
Echt?
Ja, ich glaube, der ist da geboren und aufgewachsen.
Wie witzig.
Und dass man den auch, wenn man so in Mülheim an der Ruhr ist, dass man dem da auch auf jeden Fall begegnen
echt?
Kann.
Okay, dann muss ich da mal darauf achten. Der einzigen Prominenten, von dem ich weiß, dass er mal in Mülheim gewohnt hat oder auch daherkommt, ist so ein problematischer Rapper, für den ich auch, also dessen Namen ich auch nicht nennen möchte und dem auch keine Plattform geben will. Der hat immer anderen Rappern NRW-Verbot gegeben.
Das machen auch nur Leute, die in NRW wohnen. Ja. NRW lieben und
NRW-Verbote verteilen.
Ja.
Ich habe ja vorhin vom Makroskop erzählt und richtig cool, die haben eine Kooperation mit Urbane Künste Ruhr. Unter anderem war da Iron Errol Wert in einer Residenz und Wert wird einen Kiosk umgestalten im Stadtzentrum von Mülheim an der Ruhr. Bin ich sehr gespannt drauf. Der soll erweitert werden mit so verschiedenen Modulen und knallige Farben haben und soll ein Begegnungsort werden in der Innenstadt von Mülheim an der Ruhr.
Und ist das dann einfach ein Kiosk, an dem, wie wir es kennen, einfach ganz normal Getränke verkauft werden und Zigaretten?
Ich glaube nicht. Also es ist ein leerstehender Kiosk und es ist, glaube ich, dann eher so eine Art Skulptur im öffentlichen Raum, an der man aber auch verweilen kann.
Ah, ein Performance-Objekt quasi.
Vielleicht. Weißt du denn, woher das Wort Kiosk kommt?
Ich meine, ich hätte mal gelesen, Finnisch oder Türkisch?
Ja, jein, doch. Also ursprünglich aus dem Persischen. Küşk, das steht für Pavillon Gartenhaus, ist dann ins moderne Türkisch als Köşk gelangt. Also warst gar nicht so weit entfernt mit deiner Vermutung.
Kommt der Künstler aus der Türkei oder aus dem Iran?
Wert ist zwischen Deutschland, Istanbul und Athen aufgewachsen und lebt auch zwischen Berlin und dem mediterranen Raum. Zurück zu unserem Thema, Anja. Trackst du deinen Schlaf?
Nee, überhaupt nicht. Also ich brauche sehr viel Schlaf. Ich glaube, das konnte ich über die letzten Folgen herauskristallisieren. Und ich möchte auch überhaupt nicht vom Wecker geweckt werden. Und ich fände es, glaube ich, mega stressig, meinen Schlaf irgendwo noch in irgendeiner App einzutragen oder irgendeinen Gegenstand an mich zu knüpfen, sei es eine Uhr oder ein Helm, um dann herauszufinden, wie ich geschlafen habe. Ich glaube, das fände ich stressiger als ergiebiger. Du?
Nee, auch nicht. Ich habe tatsächlich die App mal runtergeladen für diese Folge. Ich dachte, ich track mal meinen Schlaf und erzähle ein bisschen davon. Mhm. Aber dann fand ich den Gedanken ein wenig gruselig, weil mein Handy schon sehr viel über mich weiß und ich dann nicht alles nochmal eintragen wollte.
Neben Schlaftracking-Apps und Schlafratgebern gibt es auch Menschen, die sich mit der Geschichte des Schlafs auseinandergesetzt haben. Und die ist tatsächlich auch sehr eng mit der Forschung an Schlafoptimierung verbunden. Dafür haben wir mit Professor Dr. Ahlheim gesprochen, die an der Uni Gießen lehrt. Und die könnte uns jetzt vielleicht selbst erstmal sagen, wo ihre Anfänge lagen und wie schwierig es ist, eine Wissensgeschichte des Schlafs zu schreiben, wenn wir ein Drittel unseres Lebens verschlafen, in der Zeit aber tatsächlich gar nicht so wirklich etwas produzieren.
Meine Geschichte des Schlafs fängt an Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist eben die Zeit, in der beispielsweise ein neuer Medienkonsum sich durchsetzt, sich natürlich Gesellschaft verändert durch Urbanisierung, also die Städte explodieren plötzlich. Wir haben neue Techniken, wir haben plötzlich schnelle Transportmittel, können uns schnell von A nach B bewegen, wir haben Elektrizität, man kann die Nacht beleuchten, damit verändert sich ganz viel. Wir haben aber auch eine neue Form von Wissenschaft, die immer populärer wird. Und nach meinen Recherchen entstehen eben auch die ersten Schlafratgeber Ende des 19. Jahrhunderts. Und gleichzeitig haben wir auch so in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert etwas, was wir heute auch kennen, nämlich Nachdenken darüber, dass Gesellschaft immer schneller wird, immer hektischer wird, dass man nicht mehr hinterherkommt. Dieses Gefühl, ich renne immer der Zeit hinterher. Und das macht natürlich auch ganz viel mit der Sehnsucht nach Schlaf. Ich sage mal, das ist eigentlich die Angst vorm Schlafverlust, die da hochkommt.
Aber warum glaubst du denn, dass Schlafoptimierung immer wichtiger wird?
Naja, also was früher die Schlafratgeber waren, sind heute die Schlaftracking-Apps. Und es kommen aber in unserer modernen Zeit immer mehr Aspekte hinzu, die dich vom Schlafen abhalten. Unter anderem die Handys. Und dann ist es eigentlich total ambivalent, dass die Schlaftracking-App auf dem Handy ist.
Schlafforschung hat in vielen Bereichen sehr viel mit Arbeit zu tun. Also es gibt natürlich auch immer eine medizinische Schlafforschung, die helfen möchte, Schlafstörungen zu heilen. Aber Schlafforschung ist natürlich auch eine Forschung, die sehr, sehr viel beitragen kann zu einer Diskussion um Fitness und arbeitsfähig sein. Das kennen wir, glaube ich, alle, dass wir denken, oh, ich brauche meinen Schlaf, damit ich morgen rechtzeitig zur Arbeit komme und auch gut arbeiten kann. Wenn wir Freizeit haben, ist das nicht so ein Problem am nächsten Tag. Aber diese Idee, wir müssen schlafen, um fit zu sein für die Arbeit, das ist, glaube ich, was ganz, ganz Entscheidendes. Und das haben übrigens auch schon die frühen Schlafratgeber. Also die sagen ganz eindeutig, ihr müsst diese und diese Schlafregeln einhalten, damit ihr morgen früh gut arbeiten könnt. Und in der Schlafforschung sehen wir das zum Beispiel daran, dass eine wichtige Periode in der Schlafforschung oder vielleicht sogar ein bisschen die Zeit, in der Schlafforschung entsteht, der Zweite Weltkrieg ist. Der Zweite Weltkrieg ist eben eine Zeit, in der Soldaten nicht gut schlafen können und trotzdem fit sein müssen, ist auch eine Zeit, in der die Rüstungsindustrie vor allem in den Vereinigten Staaten 24 Stunden am Tag läuft. Eine Zeit, in der Nachtarbeit plötzlich einen ganz, ganz großen Teil der Bevölkerung betrifft, auch viele Frauen übrigens, die in der Rüstungsindustrie arbeiten. Und das ist der Zeitpunkt, in dem zudem zum ersten Mal auch größere Projekte zur Schlafforschung finanziert werden. Und da geht es zum Beispiel um Schichteinteilung. Also wie kann man eigentlich einen Tag so organisieren, dass eine Schichtarbeit gut möglich ist, ohne die gesamte Gesellschaft auseinanderfliegen zu lassen. In diesen Apps stecken, glaube ich, zwei Ideen drin. Das eine ist natürlich auch eine Form von Emanzipationsgedanken, den man hat. Also erstens mich so takten kann, dass ich gesünder lebe und dass ich auch so takten kann, wie es mir und meinem Rhythmus zugute kommt. Dann kann ich besser leben, kann ich mein Leben vielleicht auch besser einordnen, entdecke ich sogar, dass ich Nacht durchmachen kann und es schadet gar nichts. Und also in dem Moment, wenn man sagt, ich lerne mehr über mich selbst und erfahre mehr über mich selbst und kann dann vielleicht auch ein bisschen befreiter mit mir selbst umgehen, das wäre natürlich eine schöne Idee. Aber ich glaube, meistens läuft es andersrum, nämlich dass genau diese Idee dahinter steckt. Das Ding muss mir helfen, dabei noch fitter zu sein und noch besser das leisten zu können, was die Gesellschaft von mir erwartet. Und das ist im Zweifelsfall arbeiten, möglichst lange arbeiten, möglichst dann arbeiten, wenn ich fit bin. Also ich glaube, kein Mensch benutzt diese Dinge, um zu sehen, oh, jetzt ist mein Konzentrationshöhepunkt, wie wunderbar, jetzt gehe ich mich mit meinen Freunden treffen. Man nutzt es anders, man nutzt es eben zum Arbeiten. Und das ist, glaube ich, was viel mit einem macht und eigentlich den Stress erhöht, statt ihn zu senken. Und ich glaube auch, dass das dauerhafte Selbstbeobachten unseren Umgang mit uns selbst sehr, sehr verändert. Und gleichzeitig ist es auch so, wenn man sich es genauer anguckt, beispielsweise einen Idealschlaf. Wer setzt eigentlich fest, was der Idealschlaf ist? Schlaf ist so individuell und kann eigentlich diese Maschine genau das abdecken, dass wir wirklich individuell schlafen, auch schlafen müssen, je nachdem, ne, wie wir leben, wie wir arbeiten. Diese Schlafmessgeräte haben zum Beispiel auch, also kennen etwas nicht, vielleicht schön sein könnte oder auch wichtig sein könnte, nämlich Zwischenzeiten. Also die Zeiten, in denen wir weder ganz wach sind noch ganz schlafen, sondern irgendwie vor uns hin dösen und auf dem Sofa liegen, uns nicht bewegen, aber vielleicht noch halb wach sind. Das sind ja also so ein bisschen Zustände zwischen Wachen und Schlafen. Und das sind so Zustände, die, glaube ich, schwer zu vermessen sind und die wir auch gar nicht mehr auf dem Schirm haben, wenn wir unseren Tag einteilen. Da geht es immer um Einschlafen, Aufwachen.
Wissen Sie, wie Ihr Schlaf jede Nacht ist? Dies ist Ihre kostenlose persönliche Schlafzyklusüberwachung mit Schnarchaufzeichnung und Bereitstellung von Klängen zum Einschlafen. Erfahren Sie mit dieser App alles über Ihr Schlafverhalten. Überprüfen Sie Ihr Schnarchen und Sprechen während des Schlafs und passen Sie den smarten Alarm an, um Schlafprobleme zu lindern und Ihren Schlaf zu verbessern. Warum zögern Sie noch? Es ist an der Zeit, die App herunterzuladen, Ihre Schlafqualität zu verbessern und ein gesünderes Leben anzustreben.
Mich macht das nur wütend. Ich finde es so anmaßend. Erstens wird mir hier gesagt, dass ich keinen gesunden Schlaf habe, ohne mich zu kennen. Und zweitens, wer setzt denn überhaupt fest, was ein guter Schlaf ist? Ich finde es auch richtig gruselig mit diesem, ich zeichne auf und überwache, was du in der Nacht sagst.
Ja.
Vielleicht ist es auch okay, dass das eine Zeit ist, wo Dinge ein bisschen unkontrolliert passieren. Und
warum wird halt der Mittagsschlaf irgendwie außen vor gelassen in solchen Bewerbungen?
Stimmt, die sagen nur, dass man in der Nacht schläft, ne?
Ja, genau.
Hallo? Die sind voll diskriminierend gegenüber Nachtarbeitern. Wahrscheinlich, wenn ich diese App benutzen würde, würde die mir die ganze Zeit sagen, dass ich ein falscher Mensch bin, weil ich falsch schlafe, weil ich halt mittags schlafe.
Ja. Dazu hat Professor Alheim auch was sehr Wichtiges gesagt im Interview.
Und dann gibt es aber auch das, was mich fasziniert hat, die Vorstellung davon, wie Welt oder wie Alltagsleben rhythmisiert werden kann. Und das ist eben was in Deutschland eigentlich schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts anfängt, was es auch in den USA gibt. Oder die große Frage, was ist eigentlich der Rhythmus der Welt? Ist das ein technischer Rhythmus, ein getakteter Rhythmus, den die Maschine hat? Oder ein Fortschrittsdenken, also etwas, was immer in die Zukunft gerichtet an einem Zeitstrahl entlangläuft? Oder ist das sowas wie ein natürlicher Rhythmus, was Zirkuläres, was immer wieder kommt, die Jahreszeiten oder Ebbe und Flut? Das sind ganz, ganz unterschiedliche Zeitvorstellungen. Und das ist, glaube ich, auch was Spezielles, diese Faszination für das, was Biorhythmus ist. Mhm. Geschichte des Schlafs ist viel politischer, als ich am Anfang so gedacht hatte. Am Anfang sagen auch viele Leute, Geschichte des Schlafs ist so Geschichte der Nachtwäsche oder welche Lieder man singt, bevor man ins Bett geht oder ähnliche Sachen. Aber es hat natürlich einen ganz, ganz, würde ich sagen, politischen Kern, weil es letztendlich umgeht, erstens, welche Position ein Individuum in der Gesellschaft hat. Also wer entscheidet eigentlich darüber, wann wir wie unsere Bedürfnisse ausleben dürfen oder können? Und was bringt uns eine Gesellschaft eigentlich bei, was wir dürfen, was wir sollen, was wir nicht dürfen? Und das wieder hat auch ganz viel damit zu tun, welche Bilder wir uns von uns selbst machen oder von der Gesellschaft. Was ist eigentlich der richtige Mensch und was ist der falsche Mensch und was ist der gute Mensch und der schlechte und wie funktioniert er gut und wie funktioniert er nicht? Das ist ganz wichtig. Ja, da kann man, glaube ich, ganz viel drüber nachdenken, wirklich auch darüber, wie eine Gesellschaft sich organisiert und welchen Wert sie welchen Menschen misst. Ne? Also die einen können eben frei entscheiden, die anderen nicht. Da gibt es große soziale Unterschiede, je nachdem, in welchem Beruf man hat, ob man in der Familie lebt oder nicht. Und dann hat natürlich auch unsere Vorstellung vom Schlaf was mit zu tun, damit zu tun, in welcher Kultur wir leben. Zum Beispiel die Siesta-Kultur in Südeuropa, wo es normal ist, dass wir tagsüber schlafen. Ist in unseren vorteilsbeladenen Köpfen, hat das ganz schnell was mit Faulheit zu tun. Das sind die Leute, die tagsüber schlafen und dann nachts, abends feiern. Und das natürlich kann man an sowas auch sehen, wie sehr man vielleicht an seinem eigenen Ideal hängt, ne? Und wie schnell man auch andere Gewohnheiten abwertet. Und das Interessante ist, dass man das eben auch auf eine Art und Weise wieder biologisiert. Ne? Schlafen ist offensichtlich ja was Biologisches, was wir tun, was quasi natürlich ist. Das ist immer die Vorstellung. Und das ist auch spannend, dass das ganz schnell schwingt damit, wir machen das richtig. So, unsere Natur ist die richtige und bei anderen läuft das irgendwie anders. Also insofern kann man vielleicht auch am Thema Schlaf über sowas wie Vorteile nachdenken und Ressentiments dem anderen gegenüber oder dem gegenüber, was man als anders begreift, so rum.
Hast du das Gefühl, dass du mehr träumst, wenn du gut schläfst? Also ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht im Urlaub etwas länger schläfst. Hast du das Gefühl, dass du da ins Träumen kommst?
Nee, tatsächlich gar nicht. Ich glaube, oder ich bilde mir zumindest ein, ich träume nur, wenn ich sehr spät sehr viel esse. Dann habe ich immer einen sehr unruhigen Schlaf und auch immer sehr unruhige und wilde Träume, inklusive Verfolgungsjagd. Wie ist das bei dir?
Ich glaube, ich kann mich nur an meine Träume erinnern, wenn ich irgendwie gerade eine sehr stressige Zeit habe in meinem Leben. Also, dass ich das viel stärker verarbeite und irgendwie mich dann an meine Träume erinnern kann. Ansonsten, nee, es träumt für mich eigentlich immer damit verbunden, dass ich irgendwas Negatives verarbeite. Oder auf jeden Fall so eine krasse Überforderung in meinem Leben. Es gibt ja aber die Theorie, dass manche Menschen, wenn sie erst so richtig entspannt sind, irgendwie in die Welt der Träume kommen. Beim Ruhrding Schlaf gibt es eine Künstlerin, Katharina Jaspetz, die sich auch mit Träumen auseinandergesetzt hat und mit dem Konzept des Dreamsharings, also Träume teilen. Und wie Träume uns vielleicht auch irgendwie Hinweise darauf geben könnten, was in der Zukunft auf uns zukommt. Und ich würde vorschlagen, dass sie einfach mal selbst erklärt, was sozusagen ihre Motivation war für diesen Film.
When I was reading about this hollow landscape and the mining history of the Ruhr, I also remembered reading about this article in New Yorker a few years ago, where there was this research about premonitions was described. So in 1966, there was this mining accident in Wales, and there were some people who had premonitions about this mining accident beforehand. So like these dreams that, you know, predicted the catastrophe. And there was this psychiatrist who started to collect premonitions across all Britain. And I started to think, okay, yeah, there is something in this aspect of dreaming. Sometimes they can have some sort of prophetic characteristics. And then I also started to think a lot about climate change, of course, and extraction of fossil fuels. And, okay, this is still so relevant in a way, very in a place very close to Ruhr. There is this Lützerath story, of course, and there is so much talk about fossil fuels and climate change, but I feel it's very black and white, that it's very rarely really complexified, that we hear really different perspectives together. Like, I think it's either like, you know, we have to stop using fossil fuels now. And I think people don't realize the scale of the economy, like of capitalism. Like, I mean, it's just that there is something very precious in the stories of people from the region, because I thought that people in the region carry these stories in their bodies because of this experience with mining. So I was looking at places where I could talk to people about their dreams in relation to landscape at the beginning. And then it started to kind of narrow down, and I focused on three groups, and these are steel workers, young climate activists, and geologists.
Katharina Jasbets Filminstallation könnt ihr in Mülheim an der Ruhr sehen. Genauso wie das Filmprojekt von Michel Gondry, Home Movie Factory. Da könnt ihr den Traum eures ersten Films verwirklichen und euch mit Kolleginnen und Freundinnen für anmelden. Worauf wir jetzt auch noch mal gerne aufmerksam machen möchten, ist die Irrlichtertouren beim Ruhrding Schlaf.
Anja, da konntest du ja vor 2 Jahren auch welche quasi mitleiten.
Genau, das bedeutet, dass man sich entweder für eine Fahrradtour oder für einen Spaziergang anmeldet, je nachdem, was angeboten wird in der jeweiligen Stadt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, in einem Rutsch mehrere Kunstwerke zu besuchen mit anderen Interessierten. Da bekommt ihr auch die Möglichkeit, noch Hintergrundinformationen zu den Werken zu bekommen.
Ich werde mich auf jeden Fall für eine Tour anmelden und ihr hoffentlich auch. Den Link zu dem Newsletter, wann die Touren stattfinden werden, findet ihr in den Shownotes.
Sarah, der Podcast ist vorbei, das Thema Schlaf noch nicht, aber wir verabschieden uns jetzt von unserer Zuhörerinnschaft.
Genau, wir konnten jetzt leider nicht alle Kunstwerke abdecken. Es sind natürlich viel, viel mehr. Checkt das Programm. Wir hoffen, euch am 5.5. bei der Vernissage anzutreffen oder auch an anderen Tagen, an anderen Orten. Es geht ja bis zum 25.6. Also ihr habt lange Zeit, euch die Kunstwerke anzuschauen.
Wir verabschieden uns von euch und wünschen euch einen guten Schlaf. Egal, wo ihr schlaft.
Egal wann. Tschüss.
Tschüss.